ich glaube, dass wir sehr häufig uns nicht genug Gedanken über Glauben machen. Es gibt eine tolle Geschichte da in der Schrift. Das ist der Mann in Lystra, ist in der Apostelgeschichte. Und die hat mich immer fasziniert, wenn ich die gelesen habe, weil da ist der Paulus und der damals noch der Barnabas und die verkünden. Und ein Mann, oder sieht das, weiß es jetzt nicht genau, ein von beiden. Und ein Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, nahm von seiner Mutterleib an, der niemals umhergegangen war. Dieser hörte Paulus reden, als er ihn fest anrief und sah, dass er was Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme: Stell dich gerade hin auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Was mich daran interessiert ist, also erstens, wie sehen gläubige Augen aus? Wie hat Paulus das gesehen? Ja? Wie hat Paulus gesehen, dass er jetzt gläubig ist? Und ich habe da die Augen von Heidi Menge, weil da kann man Glauben drin sehen. Nein, geht das nicht, was wir immer auf der Weise anfangen. Mir ist einfach wichtig zu sagen, ja, aus unserer Seele, also gegen Glauben, durch das Rechte der Seele, da kann man Glauben sehen. Da kann auch Unglauben sein. Dann habe ich mich gefragt, was hat Paulus dem denn erzählt? Ich bin jetzt für die, die mich errichten, wenn ich wieder mal nach dem herbeigesprungen worden. Ich leite dort eine Gemeinde, die haben wir vor 30 Jahren gegründet. Ich leite eine Community, da an der Mitgliederbewegung, das heißt 23 Gemeinden. Ich bin in Mitgliederbach Leitungsteam. Und wir haben noch Gemeinden gegründet in Rumänien, Arabien, eine auch in Spanien und Slowakien und eine in Israel. Und mit diesen Dingen beschäftige ich mich meistens. Aber einer meiner Lieblingsthemen ist einfach Heilung und Befreiung, weil ich glaube, dass das so wichtig ist in unserer Zeit, wie es unser Kopf ist. Und was denkst du zuerst, wenn du Schmerzen hast? Du denkst nicht Jesus, du denkst das. Oder Pillen. Und ich finde, das muss in der Gemeinde Jesu Christi total auf Kopf gestellt werden. Ich sage nichts gegen Pillen, ich sage nichts gegen Ärzte, ich bin für die Reihenfolge falsch. Ja? Erst Jesus. Dann kann man auch die Pillen nehmen. Kann man auch vorher segnen, damit sie auch wirken. Und nicht nur Erfahrung, das bringt Wellen weg. Einfach nur so ein paar Sätze, die doch keinen Sinn machen. Also von daher, für mich ist es wirklich wichtig, dass wir lernen, wieder zu verstehen, was Glauben ist. Glauben ist nicht fühlen. Und Glauben ist auch nicht verstehen. Das heißt nicht, es schließt nicht die Gefühle aus, und es schließt nicht den Verstand aus, ganz im Gegenteil. Glauben heißt halt meist mehr als das alles. Der Punkt, ich habe mich gefragt, was hat Paulus denn da so Bedeutsames gesprochen? Was hat denn Paulus eigentlich gepredigt? Wenn wir uns gucken, können wir uns mal kurz überlegen, was wird der wohl erzählt haben da? Er guckt also zum ersten Mal in den griechischen Ort, also nicht das erste Mal in einem griechischen Ort, sondern erst zum ersten Mal in Lystra. Lystra ist mit Sicherheit voll mit irgendwelchen Tempeln, da wird der heilige Nepomuk verehrt und was weiß ich was, keine Ahnung, wenn sie da alles einen Tempel gebaut haben. Ja. Und was wird denn erzählt haben? Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass das mit da drin war, ganz sicher. Was noch?
Weil Gott ist jetzt vorbeigekommen.
Das wird natürlich der Punkt, weil Paulus wissen ja, was Jesus gepredigt hat. Jesus hat gepredigt, das Reich Gottes ist hier. Und er hat gesagt, du musst anfangen, so wieder drüber zu denken. Wir haben das jetzt in die falsche Richtung gedacht. Wir haben gedacht, es gibt keine Hoffnung und es ist so dunkel und da gibt es eine dunkle Brücke von Lüsternheit, Buddhismus und ewiger Trauer über das, was im Krieg passiert ist. Etwas mit Barbaren näher ankommen. Ja? Okay. Aber was ist denn die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass Jesus hier, wo Jesus Christus ist, ist das Reich Gottes da. zeigt, wie diese nebulöse, nicht nachvollziehbare, nicht erfassbare Gott tatsächlich ist. Deswegen wurde Jesus Mensch, damit wir wissen, wie Gott tickt. Das heißt, Jesus hat mal gesagt, er hat nichts getan, es sei denn, er hat es gesehen, dass sein Vater es tut. Das bedeutet, dass alles, was wir sehen, was Jesus jemals getan hat, dass alles, was in der Bibel aufgeschrieben hat, war dem Vater sein absoluter Wille und das hat auch der Vater getan. Und wenn Jesus über Jerusalem geweint hat, hat der Vater über Jerusalem geweint. Und Jesus hat nichts getan, was nicht der Vater getan hat. Er hat auch nichts, also nichts getan und auch nichts gesagt. Alles, was er gesagt hat, sagt er, sind nicht meine Worte, sondern ich verkündige euch die Worte meines Vaters im Himmel. Also haben wir, Jesus ist der hundertprozentige Gottesdarsteller, damit wir erfassen können, wie der unsichtbare Gott ist. Das heißt, wenn du irgendeiner Zweifel in Gott hast, von Jesus an, dann kannst du das wieder ausrichten, weil das ist, so ist Gott. Du kannst schon verwirrt werden, wenn du im Alten Testament umherstöberst und findest nicht so richtig Anfang und Ende für dich. Dann kann es schon passieren, dass du so ein bisschen den Knoten im Kopf kriegst und denkst, wieso ist das jetzt da in der Bibel rein? Ja. Aber man kriegt, wenn man mal näher hinschaut und sich theologisch damit befasst, merkt man plötzlich, dass alles hin und weg. Aber auf den ersten Blick kann das schwierig sein. Und dann gucken wir auf Jesus. Das, was Jesus Christus getan und gesagt hat. Die Jünger haben es auch nicht verstanden. Dann gab es die Jünger, der hat gesagt, Zeit muss auf den Vater, das wieder zu reden. Und dann hat Jesus gesagt, mal, ich bin so lange bei euch, ihr kennt mich nicht. Er hat es sofort, oder er hat es in dem Wortspiel verwandelt und gesagt, ich bin der Vater. Der Vater und ich sind eins. Wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Und deswegen, es gibt keine Zweifel mehr in der Identität unseres Gottes. Diesen Zweifel hat Jesus ein für alle Mal gelöst. Es gibt keinen Zweifel mehr in der Identität unseres Gottes. Es ist ein guter Gott, der den Menschen liebt und der ist bereit, sogar sein eigenes Beispiel selbst zu geben für den Menschen. Das ist die Wahrheit der Bibel. Und so hat er verkündigt. Und dann hat er erzählt, dass der Wille Gottes keine Krankheit ist, sondern Gott will Kranke gesund machen. Das muss der Mann gewirkt haben. Und dann schaut er den Mann an und plötzlich, das ist interessant, wenn du vorgestellt und redest, geht da gar nicht aus deinem Sinn. Man sieht eigentlich alles. Man sieht, dass du da hinten pennst, man sieht, dass du gerade in deinem Computer bist, man sieht, dass der Film von gestern noch mit deinen Augen läuft. Ja, das kann man alles sehen. Und deswegen, der Paulus, der da steht, der guckt da hin und sieht mit dem, und das sind so die Glaubenszeichen, die dessen Augen durchlaufen. Und interessant ist, was dann passiert. Paulus wusste, wenn er Glauben hat, und die Kraft Gottes hier ist, gibt es überhaupt kein Problem, warum der nicht geheilt werden soll. Das wusste Paulus. Er hat gewusst, dass der Glaube in unserem Herzen quasi der Adapter für den Himmelsstrom Gottes ist, um der Explosion auszulösen. Und wenn wir diesen Glauben haben, dann braucht man das ist wie der Stecker, den wir in Strom entstecken. Was? Das ist Power da. Und dann verändert sich das. Ja, das haben wir jetzt wirklich in der Bevölkerung gemacht. Schauen wir uns mal die Fakten des gedämmten Mannes an. Was waren denn seine Konditionen? Also ganz bitte, ich kann dieses Bild zu schreiben, no future. Ein Gelähmter, der damalige, der hat keine Zukunft, was soll da noch kommen? Ja, er kann, wenn er Glück hat, kann er sich durchstellen. Aber er galt als verflucht. Er galt als jemand, der muss was gemacht haben, oder seine Eltern müssen was gemacht haben. Auf jeden Fall die Götter, was die Griechen haben gedacht, die Götter, die können wir nicht mögen. Er war arm von Mutterleib an. Keine Chance auf Heilung. Wird nie was ändern an den Zwischen. Finanziell war er abhängig von den guten Namen der Leute. Einsam, keinen Partner. Wer heiratet den Krüppel? ist. Ich glaube, Paul Future schreibt es. Und als Sinker war er ausgeschlossen von allen politischen Dingen, weil er gibt schon, was im Kämpfer, man kann auch alles unter die gewissen Bauchwissen hinter schon, dass da einer drin sitzt, den man ganz genau weiß, also der hat das missgefallen. Das wird uns ja schon schwer, in unseren Worship-Zeiten zu erfahren, dass da einer sitzt, der hinten und keinen Bock hat auf alles in der Welt. Ja, ich spreche den, der dazu überzeugt ist, der ist verflucht. Also dieser Mann, dem geht es wirklich nicht gut. Und vielleicht gibt es auch einige Konditionen, die dieser Mann hat, die sind in meinem Leben realisiert. Und deswegen möchte ich mir vorstellen, dass Jesus sagt, was er tut. Er sagt, also Paulus sagt, Jesus starb für deine Schuld. Das war der unterste Punkt. Also selbst wenn es deine Krankheitsfolge einer Schuld, einer Sünde wäre, selbst wenn du verflucht wärst, Jesus starb für die Schuld, damit dieser Fluch an dir nicht mehr wirken kann, damit deine Sünde nicht länger dich krank halten kann. Dafür starb Jesus. Jesus starb für deine Schuld, damit du frei sein kannst. Jesus Christus lässt uns nicht allein. Jesus hat gesagt, ich werde immer bei dir sein. Ich bin nahe alle denen, die zerbrochenen Herzen sind. Wir denken immer, ich erlebe das immer, wenn ich in die Distanz gehe. Also ich mache jetzt nicht hier die Viertel der Hartz-IV-Empfänger. Das sind keine Sams-Leute, sorry. Nicht böse sein. Also Sams sehen wirklich anders aus. Ich meine, dann da im Slum, geht man nicht rein, weil man da eigentlich als Fremder lebendig rauskommen. Weil die Not so schreiend ist und die Leute so fertig sind, dass du schneller tot bist, wie du auf Freizeit kannst. Und die Polizei kommt nicht rein, weil die Sau nicht überlebt. Und dann gehst du da rein und wir kommen dann nur rein, weil du voll im Verlust hast, weißen Kinder, also weißen Haus in Uganda, in und sie hat halt aus diesem Stamm die Kinder immer aufgenommen, und hat die Lust gezogen, das waren unsere Bodyguards. Also die sind in Bayern, die kannte jeder. Also ich habe das nicht beschützen müssen, sondern die kannte jeder, dann haben wir auch akzeptiert. Und dann sind wir da rein und dann saß da die Oma, die Mutter, also die nannten sie alle Mutter, also die nannten sie alle Mama Regina. Also Mutti Regina. Und die war halbseitig gelähmt, die hatte einen Schlaganfall, die war komplett linke Seite war gelähmt. Und dann waren das wirklich ganz, das ist eine ganz tolle Gebetsszene. Auf der einen Seite saßen Leute mit dem Köpfchen, der rauchte, das war also Farbtrebolinien, die gerade reinzogen. Auf der anderen Seite liefen irgendwelche Kinder in jeder Sorte rot, dreckig, von unten in der Mitte war das Küsschen und die ganze Kloake läuft. Und dann sitzt die da in der Ecke und ist halbzeitig hin. Und das ist die beste Situation für Gottesdienst. Und dann hat er einfach für diese Frau gebetet, weil Jesus liebt diese Leute. Jesus ist viel aktiver als Mannes. Als in mancher Kirche. Mit Arroganz und mit Selbstzufriedenheit kann Jesus super schlecht umgehen. Aber mit Not und Verzweiflung super gut. Okay? Und dann sitzt die Mutter Regina und wir haben ein Gebet gesprochen. Und die linke Seite war vollständig wiederhergestellt. Der Schlaganfall war vollständig aufgelöst. Wir haben es gestern ein bisschen erlebt, aber die Frau hatte auch einen Schlaganfall vor 15 Jahren. Und sie konnte ihre Hand gestern bewegen, wie seit 15 Jahren nicht mehr. Es ist dieser gleiche Jesus, der mit Vorliebe zusammen sitzt. Wenn ich auch dann laut Jackie Kulinschen vorne steht in dem Buch, Leben, Bogen, der Hölle, lest man, was sie schreibt, wo sie diese ganzen armen Leute besucht. Sie sagt, sie hat oft das Gefühl gehabt, dass Jesus mir dort am nächsten war. Ich bin überhaupt auf Glück, einfach nicht alles bestätigen, ob das in Indien war, ob das in Uganda war, in Pakistan, immer in diesen Slums als Jesus. Jesus ist nahe den Menschen, die zerbrochenen Herzen ist. Ja, Jesus ist nahe jedem Penner auf der Straße. Weil Jesus liebt diese Menschen und er hat ein Herz für sie. Und es sollte uns eigentlich was sagen, dass wenn du Gebetserfolg suchst, dann wir genau dort an die Orte, wo es finster ist, geht in die Buchs rein und geht für den Buchs zu wirken. Ich sage das ganz bewusst, weil Jesus wird dort sein. Er wird eure Beruf und eure Treue segnen. Weil er nicht weiß, wer will zu den zerbrochenen Herzen der Menschen kommen. Glaubt doch, dass sie wissen, dass die Leute Spaß daran haben. Also wir müssen ein bisschen lernen in der Gemeinde. jeden Tag und jede Woche, dass wir mit Menschen reden, die am Ende sind, wo kein Geld mehr ist. Gott schafft immer Weg. Ich bin fasziniert mittlerweile. Ich mache mir keine Sorgen über Sorgen gemacht. Ich habe immer gedacht, ich muss Gott sein. Und dann habe ich irgendwann begriffen, dass ich ein bisschen falsch entscheide. Und dann habe ich gedacht, so jetzt lasse ich Gott Gott sein. Und seitdem ich dann einfach bete und mit Gott sein lasse, passieren die Dinge. Da kriegen Leute sich Geld geschenkt, die am Ende sind. Leute kriegen rausgeholfen. Also das ist für mich. Wir wollen ja gerne ein Kommen. Gab es einen Mann, der hat geschrieben, der hilft bei Wunden auf dem Glück. Wirklich der Glaube. War der Illus. Er hat die Nachricht gegeben, dass seine Tochter gestorben ist. Er hat ja alles versucht, als Bruder Vater war unterwegs gewesen, hat die Wege von irgendwo her aus der Kammer geholt. Auf dem Weg haben sie kurz mal eine dünnflüssige Frau geheilt, die 12 Jahre eine Körperung hatte. Und so Heilung war voll aus der Nummer, er konnte für Heilung glauben. Ich glaube, weil der Illus glaubte auf ihn, der Heilung war da. Aber wie er dann hört, jetzt ist mein Kind tot, hat er plötzlich festgestellt, dass Heilung tot ist. Das ist eine ganz große. Das ist eine ganz große. Und dann sagt Jesus, wir glauben es. Der Wille soll sehen, dass Gott keinen Tod ganz so ist. Tod bedeutet kein Vereinigung von Frieden. Wenn du glauben hast, an diesem Satz, dein Glaube hat dir geholfen, gibt es insgesamt 7 verschiedene Schichten. Und es steht einmal für die Frau, die so sündig ist, dass jeder sie in die Stadt kennt. Und sie kapiert, dass Jesus der Entzünder ist, dass Jesus derjenige ist, der aus einer Prostituierten eine heilige, gereinigte, eine in ihrem Anspruch, wieder reine Frau herstellt. Eine Frau, die nur als heilig bezeichnet hat. Wer hat das kapiert? Sie kam zu den Füßen von Jesus und weinte und hat mit ihren Armen seine Füße getroffen. Die zweite Geschichte, wo steht, dein Glaube hat die Leute, weil diese zynische Frau, die Jesus so lange genervt hat, ist Jesus bereit war, die besessene Tochter zu Hause zu heilen, weil über ihre Krankheit. Und die dritte Geschichte, die drin steht, ist eben dieser Jairus, der jetzt vor der Problematik steht. Wir glauben an die Heilung, aber wir Tod abwenden. Da fehlt es noch. Und ich sage, komm, glaub an den Wort. Dann wirst du sehen, dass das nur meine Möglichkeit noch ist. Und dann ist der andere, ist der Typ, der Lepra hatte mit seinen neuen Freunden. Und nur er kapiert, dass Jesus nicht nur ein Wunderheiler ist, sondern der Sohn Gottes. Deswegen kehrt er zu ihm zurück und sagt ihm dann, und dann sagt Jesus, dein Glaube, der hat dich jetzt gerettet. Es geht nicht nur darum, geheilt zu werden, es geht darum, dass deine ganze Welt gerettet wird. Das hat er kapiert. Und so sind diese Worte, die sind so ein bisschen wegweisbar, das ist das, was Jesus betroffen hat. Segen ist ja auch schon als Boden zahlen, das Segen heißt eigentlich dein Glauben, das Segen steht ja zur Trockenheit. Deswegen hat Gott dieses Wort Segen versteckt in seiner Bibel. Gott versteckt der Dinge in der Bibel, die wir suchen. Und wenn du suchst, wie du raus, siebenmal steht es drin. Das heißt, dein Glaube wird für alle Situationen vollkommen genug sein. Wenn du glaubst, suchst du. Und deswegen habe ich mich auch entschlossen, also ein bisschen mehr zu erzählen, was Glauben eigentlich ist und was vielleicht nicht ist. Was ist Glauben eigentlich? Zum einen haben wir das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist der Ursprung des Glaubens, deswegen heißt es auch der Glaube von Gott erfüllt. Das Wort Gottes, also dieses Wort, das Gott spricht, und in jeder Predigt ist hoffentlich auch das Wort Gottes drin. Das ist nicht die ganze Predigt, ist das Wort Gottes, sondern in jeder Predigt ist das Wort Gottes drin. Und ich hoffe, dass du den Satz hörst, der heute gelegt ist, wo Gott zu dir spricht. Und in diesem Wort, was da gesprochen wird, da könnte man mit umgehen und sagen, ich bin überzeugt von der Tatsache. Das hat mich jetzt überzeugt. Oder ich halte es für fest. Ich nehme das fest. Ich verstehe dich wohl. Also ich wusste, das habe ich jetzt hier gedanklich irgendwie meistern. Ja? Oder dann könnte ich sagen, ich komme jetzt von der Schiene fühlen und deswegen ich fühle Vertrauen zu Gott. Gott ist so nett. Und ich muss dir heute mal sagen, dass meistens nicht funktioniert. Weder mein Verstand obwohl ich es nicht verstehe. Und obwohl ich es nicht fühle. Wer versteht Gott? Wer? Also bitte melden, ich brauche da ein Mädchen. Und fühlen? Ich kann ja nur was sagen, wenn wir Leute weggestorben sind. Leute, die was bedeutet haben, du kannst ja Erklärung dafür was. In der meisten Fällen hörst du dann auf den Handelsweg, das war auch nicht hier. Warum? Weil deine Erfahrung, die du hast damit, ein Vertrauen kontaminiert. Wieso sollst du jetzt hören, wenn du die ganze Zeit nicht gehört hast? So kommen doch diese Sätze. Aber tatsächlich ist das Problem, weil es gibt viel mehr, was mitspielt, warum Dinge nicht geschehen. Es ist nicht nur, ob du richtig betest, richtig glaubst oder was auch immer, sondern es gibt so viele Einwände, gestern haben wir damit beschafft, gestern haben wir wie viele Einflüsse rein. Das ist ja nur, ich habe ja nur die obere Sahneschicht drüber gestellt, da gibt es ja noch viel mehr. Und die haben alle Einflüsse auf unser Leben. Und es ist nicht Gott, der mich rein will, sondern es sind Dinge, die dem massiv im Wege stehen. Das hat nichts mit Schuld zu tun. Das hat mit dieser Welt zu tun, wie sie nun mal ist. Und damit ist es der Punkt, ist mir das Wort Gottes wichtiger als meine Erfahrung? Oder bin ich ein Glaube, ein Erfahrungstheologe? Erfahrungstheologen sind die Leute, die ihre Theologie so gestalten, wie ihre Erfahrungen sind. Ja, was da nicht deine Erfahrung ist, ist, wenn man schneller erlebt, überlebt oder weggeflossen. Verstandestheologen sind die Leute, die ständig versuchen, das Wort Gottes besser zu verstehen und irgendwann frustrieren, aufhören und feststellen, das ist nicht zu verstehen. Und wir dürfen weder das eine noch das andere sein. Das heißt nicht, dass beides schlecht ist, aber das Wort Gottes ist kostbarer als meine persönliche Erfahrung. Denn Gott war vor mir und wird nach mir sein. Und ich nenne immer gerne den Abraham. Der Abraham ist so ein gutes Beispiel dafür. Abraham wird von Gott gesagt, du wirst der Vater vieler Völker sein. Und ganz ehrlich, unter uns sind ja du und ich, ja, ich weiß nicht, wie viel das vielleicht 10 Nasen in den Nachfolgen von Abraham gewesen, wie er gestorben ist. Also nichts da auf der ganzen Welt, und geschweige denn, wo wieder Singles sind, die Kerne und so. Ich war schon, also wenn ihr frustriert sein willst, das kann ich nicht. Und dann hat Gott mir noch gesagt, dieses ganze Land schenke ich dir, und was er besessen hat, der gestorben ist, war eine Grabeshöhle, wo er seine Samen beerdigt. Und wo er auch beerdigt wurde. Bei Hebron, die liegt da. Das war's. Super. Gott hält seine Verheißungen, ne? Klasse. Aber das ist genau das, wenn der bei seiner persönlichen Erfahrung stehen geblieben wäre, wäre er heute nicht der Vater aller Gläubigen. Das war ja auch schon ziemlich witzig, ne? Gott, Engel vorbei, bis 99 Jahre alt, ja? Ist ja schon so ein wahres Alter, seine Frau ist 89, die er macht. Er ist tausendmal probiert und nie ist was passiert, ja? Und ist doch so. Und jetzt ist auch ein Jens mehr los, ist das ein Auto vorher. Und dann kommt ein Engel vorbei und sagt, hey, Abraham, gute Nachricht, rein im Jahr ist Abraham schwanger. Und wisst ihr, was Abraham macht? Die brüllen vor Lachen los. Und ich kann nicht verstehen, deswegen heißt dieser Abraham. Weil der Lachen kann der Glauben. Und dann heißt es genau Abraham. Na, das ist Gott, Gottes Wort wird voll. Und dann heißt es, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Und somit wurde der Vater aller Gläubigen. Und heute beziehen sich 2,5 Milliarden im Moment auf diese Erde, auf selbst Christen und Juden, die, wenn du die fragst, wer ist dein geistiger Vater? Und wo wohnt es heute ist deine Frage? Alles wieder. Gott sei Dank verhalten. Ja. Wenn du davon ausgehst, dass Abraham tot ist, nicht. Wieso ist er denn tot? Was hat er denn da? Lohnt sich, eins zu machen, wenn du Gott Gottes. Das Interessante ist, für den Einswerden der Bibel, wenn man eins wird, Adam wurde eins, wurde erkannt, Eva und wurde eins mit ihr. wenn du mit dem Wort Gottes eins wirst, weißt du, was rauskommt? Du kriegst das, was die Idee ist, wenn du dich eins machst mit dem, was Gott zu dir gesprochen hat. Wenn ihr euch eins macht mit der Prophetie heute Morgen, mit der Weg ist, dann fängt es nicht an, Realität zu werden auf den Straßen von Dresden. Wenn man sich eins macht mit dem Wort Gottes, deswegen ist es wichtig, dass es nicht verstanden ist. Wer kann Kinder sollen durch verstanden? Wer kann Kinder sollen durch erfüllen fühlen? Das funktioniert nicht so. Was bekommt jemand erklärt, ist unter der Frage. Aber wenn du eins wirst mit dem Wort Gottes, wenn du eins wirst mit dem, was Gott gesagt hat, dann wird das Hochwahl in dir und du wirst geistliche Kinder gewähren. Und das ist im tiefsten Sinne Amen. Glauben. Er wundert sich mit dem gleichen Problem von das, oder? Eins macht mit dem Wort, was eben gesprochen wurde von Gott. Amen. Dann wird er hier ein Wunder sein. Gottes Hilfe ist real und erfahrbar. Es gibt ermutigende Beispiele. Ich hab meine Frau und ich haben uns in die Jahre und uns drauf gefahren gegeben. Das heißt, dass wir haben Seelsorge übernommen bei gescheiterten Persönlichkeiten und haben Menschen mit mehrfachen Strafen begleitet, eben so mitgeschleppt. Und wir haben immer gemerkt, wow, das ist echt anstrengend. Wir haben uns zweieinhalb Jahre mit einer Frau alle zwei Wochen getroffen und es war wirklich alles durchgegangen. Vergangenheit gelöst, Demonisierung, Traumatisierung, verschiedene Persönlichkeitsanteile und das alles, all diese Dinge. Und das ist für mich immer schwierig. Ein schwieriges Thema, und ich bin heute auch echt durch Respekt vor diesen Dingen, weil ich sage, wenn man da ist, dann sollte schon derjenige, der seine Arbeit wissen, was er tut. Und jetzt treffe ich eine Frau in England, das hat ein paar Wochen, vielleicht zwei, drei Monate her. Und dann veranlässlich der Beerdigung eines meiner Freunde und der Kurve gegeben. Er war 90, 91. Er hatte das Recht, seinen Wohnsitz zu wechseln. Ja. Und dann treffe ich diese junge Frau, allerdings nicht jung, aber die ist damals jung gewesen, weil ich so jung war, ein bisschen jünger bin. Und die kriegt 90 Personen. Und dann erzählt sie mir von dem Dienst, von dem Mann in ihrem Leben, von dem, wo meine Frau kennt und seine Frau wohnt. Und dann sagt er, ich bin aufs Übelste missbraucht worden in meiner Ehe von meiner Mutter. Ich bin einmal erkämpft worden von meiner Mutter, die mich wirklich umbringen wollte. Ich bin geprügelt und geschlagen worden an allen Stellen, die mich jetzt mehr frischen. Ich bin so misshandelt worden, ich habe mein ganzes Leben auf der Welt. Und dann passiert es, sie trifft einen Bond und trifft Jesus. Und nach einem Monat Gott sein, hat ihn Tag vor. Dann geht Jesus alle Situationen in das Materium, mit ihr in diesen Tagtraum durch. Unter anderem sagt er, Jesus will ihr Leben entschuldigen. Und sie geht in diesen Tagtraum mit Jesus schon, obwohl es so uns so was am Leben gewesen ist. Und in all diesen Geschichten heilt Jesus sie innerhalb von wenigen Stunden von allen Traumata. Und von allem, was in dem Leben ist, kaputt war. In Bruchteilen von Sekunden. Und ich bin so fasziniert, dass zum Gedankenbauen Jesus kommt. Und Jesus weiß genau, was er tut. Und er tut es auf einer so effizienten Art und Weise. Das ist grandios. Dieser Jesus ist all unser Vertrauen wert. Und dann braucht man den Kapitän und die Hände auf. Oh. Und Christoph, ich wollte beten. Jesus, du tust es immer noch. Du bist ein Wiederholungstäter. Du tust das wirklich. Du tust es immer noch. In meiner Zeit tust du genau das Gleiche wie damals. Das tut auch heute. Versteht man. Aber wir können schon mal starten, ja. Ich verstehe das nicht. Wir haben alle irgendwo aufgegeben, wenn wir anfangen, unsere Aufgabe zurückzunehmen, zu sagen, nein, Jesus, ich starte damit. Deine Wort ist in der Welt. Mach mich eins in deinem Wort. Weil ich mir heute glaube, dass dein Wort die Wahrheit ist. Als vor einigen Jahren ist die Wahrheit von unserer Bibel an Brustkrebs erkrankt. Und da haben wir ein bisschen gebetet oder operiert oder alles ausgeräumt und so weiter. Und sie war dann festgefallen. Zwei Jahre später, vollständig verfetzt. Metastasen im Becken, Metastasen im Rücken, Metastasen in der Lunge. Aber Scherz. Wie die damals ist, kamen, war meine erste Frage, hast du den Eindruck, dass Jesus dich nach Hause ruft? Das ist eine Krankheit zum Tode. Könnte ich nicht fehlen. Nein, Gott will, dass ich lebe. Ich sage, okay, dann kämpfen wir. Und dann haben wir uns als Gemeinde aufgestellt, uns mobilisiert. Wir haben jeden Tag diese Gebete. Jeden Tag, 2 Jahre lang, war irgendwie einer von uns mindestens bei dir. Am Wochenende sind wir hin, haben Geburtstag vollgestellt, haben Lobpreis gemacht und Gott angebeten. Und sie ist gestorben. Und dann, nachdem sie gestorben sind wir hingegangen und haben es tatsächlich in Deutschland geschafft, 6,5 Tage, an ihrem Sagen für sie zu beten. Für Wiederauferstehung. Sie ist nicht wieder auferstehen. Und obwohl das alles nachher gut war und der Mann gesagt hat, er weiß, dass Gott und die Frau ist Himmel und so all diese Dinge, die wir uns rechtlicherweise wissen. Oder dass er normalerweise ist, das war für uns dann genau. Ich nehme es alle Register, steckst alles rein, was du hast, um diese reinen Menschen zu retten, weil du gesagt bist, es ist der liebe Gott. Die prophetischen Worte, die in die Richtung und alles. Und sie stirbt, sie bleibt tot, obwohl wir uns recht unbeliebt bei allen möglichen Leuten machen, aber ich weiß nicht. Dann kam unser Gottesdienst, an dem wir uns als Gemeinde wieder gesehen haben, und dann sind wir aufgestanden als Gemeinde, um zu Gott zu sagen: Wir werden nie im Leben auf dem Altar unserer Erfahrungen dein Wort opfern. Sondern jetzt werden wir erst recht mit den Kranken leben. Wenn wir das gesprochen haben, gebetet haben, haben wir ein wesentlich höheres Level an Heilung. Ich habe mittlerweile oft gesehen, dass Krebskranke da sind. Auch wenn ich in diese Geschichte habe ich keine Antwort auf. Ich kann euch nicht erklären, warum es so war. Die Frau war eindeutig. Weil Christus hat mir alles richtig gemacht. Und ich verstehe es nicht. Wenn ich im Himmel bin, werde ich eine Frage stellen. Dann werde ich schon nach dem Wochen erfahren. Hört ihr mich? Aber es wird mich nicht dazu bringen, dass ich Gott das Wort in Frage stelle. Denn von der Menschen, die jetzt geheilt wurden, die es total gewesen haben, die werden im Stich gegeben. Die werden Menschen, wir haben gesehen, dass Leute aus Vorstellungen aufgestanden sind, wir haben Leute gesehen, die waren blind, die sehen jetzt wieder, wir haben gestern hier erlebt, dass jemand der taub war auf dem einen Ohr oder gehört. Wir haben heute vom Netflix gehört, zweimal in den Raum, geheilt, besser machen. Das wäre alles nicht passiert, wenn wir damals diese Erfahrung für uns genutzt hätten, um das Wort Gottes nicht mehr in gleicher Weise zu sagen. Und deswegen möchte ich euch schon Mut machen, egal aus welcher Gemeinde oder so, welche Literatur oder war damals im Zufall gehört und hat mich so erwischt. Weil er hat in der Woche gepredigt, bevor sein Vater starb, in der Woche danach. Er hat gepredigt und hat Stimme gesagt. Ich hasse es, auf eine Form von Krebs zu fressen. Aber ich habe mich entschlossen, nie wieder auf dem Alter meiner Erfahrung des Wort Gottes zu opfern. Und ich habe mir nicht gekauft, aber eine Musikkrebs Krebsgruppe. Aber es sind hunderte von Leuten, die an Krebs dabei sind. Und ich verstehe das alles nicht, ich weiß das alles nicht. Steht er. Wenn ich da den Verstand reingehe, es geht nicht. An manchen Stellen kommt da mein Ende. Wenn ich mit meiner Erfahrung rangehe, kommt mein Ende. Es bleibt dieser Gott, der in seiner Person der so glaubwürdig ist, dass ich ihm glaube, weil er es gesagt hat. Ich werde die Erfahrung feststellen. Später.